Willkommen zurück. Nach ein paar wahrscheinlich sehr interessanten, spannenden, aber auch durchaus teilweise vielleicht schwerer zu verstehenden Titel jetzt etwas Einfacheres. In einer Welt, die immer digitaler wird, ist es wichtig, dass es auch Leute und Organisationen gibt, die genau hinschauen. Wohlwollend auf der einen Seite, aber auch kritisch. Und mein Favorit bei dieser Organisation ist ganz klar die Digitale Gesellschaft und die feiert ja 10 Jahre Geburtstag. Seit 10 Jahren ist Erik Schönenberger, kurz gesagt Kire, der Leiter. Und wir haben ein sehr aktives Mitglied, Patrick Stählin, kurz Paki. Der hat sich die Aufgabe genommen, auf die Jagd zu gehen. Ja, auf die Jagd nach Interviews, Meinungen und Statements. Und die wird er uns jetzt präsentieren. Euch gehört die Bühne. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank, Jörg, für diese netten Worte. Und herzlich willkommen zum 10-Jahres-Aus- und Rückblick. Das ist Kire, ich bin Paki. Wir wollen euch heute mal auf etwas anderes mitnehmen, und zwar eine kleine Reise durch die Geschichte der digitalen Gesellschaft. Wir wollen euch erklären, wie die digitale Gesellschaft entstanden ist und wollen Menschen zu Wort kommen lassen, die die digitale Gesellschaft ja, aktiv geprägt und begleitet haben. Ich habe in den letzten Tagen wirklich viele Interviews mit Leuten geführt und ja, werde euch jetzt auf die kleine Zeitreise mitnehmen. Kire, weißt du noch, wie es angefangen hat?
Ja, es gibt wohl mehrere Anfänge, die dann zusammengefunden haben. Ich würde den Ursprung, also die Vorläufer der digitalen Gesellschaft, im Kulturzentrum Bremgarten, im QCEB und im Computerlabor suchen.
Ja, dann lassen wir doch mal die zwei Personen sprechen, ja, die von Anfang an dabei waren.
Hallo zusammen, ich bin der Mirko und ich bin schon länger im QCEB aktiv, in einem autonomen Kulturzentrum mit verschiedenen Tätigkeiten, administratives und auch handwerkliches, viel auch im Bereich Essen und Kochen und so.
Ich bin der Benny Buess. Ich bin Mitglied bei der DigiGuess seit dem Anfang eigentlich. Vor allem Workshops zu Mailverschlüsselungsthemen und mache ein paar am Winterkongress, wenn es das erlaubt, weil keine Pandemie ist. Hilf mit bei Webseiten bauen und einzelne Kampagnen arbeiten.
Ja, die ersten Kurse, das waren tatsächlich so Linux-Workshops. Das war ungefähr 2006, wenn ich mich richtig erinnere. Damals haben wir tatsächlich noch PCs aufgebaut, da nicht alle Leute einen eigenen Notebook hatten und diesen einfach mitbringen konnten.
Ja, ihr habt also quasi ein Computerlabor abgebaut.
Ja.
Ich habe mit dem Kire zusammen im QCEB das Computerlabor gemacht.
Plötzlich ist da vor allem der Benni gekommen und hat gefunden, jetzt machen wir einen Compi-Raum, oder? Ganz viele Compi-Teile. Und die wie unsere Werkstatt, man hat ganz viele Teile angeschleppt, man hat einfach können bauen, man hat nie etwas müssen kaufen.
Linux installieren.
Zu dem Mann hatten das auch ein bisschen, wieder andere Themen aufgebracht, halt wie ein bisschen der Datenschutz oder die Datenverkehrssicherheit auch, wo auch ein Kira wieder mal mehr gekommen ist.
In dem drin sind dann auch so Mailverschlüsselungssachen stattgefunden, oder Tor ist irgendwie das Ding gewesen, wir haben Workshops gemacht, wie funktioniert das, wie kann ich das verwenden, etc. Und aus dem raus ist dann eigentlich so ein bisschen das übergegangen, oder? In die Privacy Foundation wird gegründet, man hat irgendwie einen Namen und ein kleines Label und haben wie eigentlich dann so ein bisschen eine Reihe angefangen, oder? Mit dem digitalen Aikido und sind auch an vielen Orten und auch eingeladen worden, oder wir haben selber organisiert die verschiedenen Städte, um solche Workshop-Reihen durchzuführen. Um das selber organisieren, aber haben auch gesagt, hey, wenn Organisationen Interesse haben, könnt ihr wie uns antreten und wir kommen quasi mit dem Workshop. Sie organisieren den Raum und die Leute und so. Und haben dort für verschiedene investigativ.ch oder so, wo wir gefragt haben, hey, wir wollen das für unsere Mitgliederinnen anbieten, könnt ihr das machen? Immer wieder die Workshops gemacht.
Mein ursprünglicher Impuls ist gewesen, zum selber einen Tor-Server aufzusetzen und zu betreiben. Haben dann gemerkt, dass das ja, rechtliche Herausforderungen hat und bin auf das aber an einen digitalen Selbstverteidigungskurs gegangen, um ja, einmal mit dem Kire und dem Beni ein Gespräch zu führen. Mein Name ist Simon Gantenbein. Ich bin seit 2013 der digitalen Gesellschaft im weitesten Sinn involviert und beruflich bin ich Informatiker. ich habe beide nicht gekannt. Ich bin einfach dorthin, weil das ist irgendwie aus einem Mail-Austausch raus. Das so gewesen, ja, komm doch auch. Und dann bin ich dorthin und dann habe ich eigentlich den Privatsphärenkurs mitgemacht und im Nachgang sind wir noch ein bisschen ins Plaudern gekommen.
Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Gibt es diese Vorgängerorganisation noch, die Swiss Privacy Foundation, Kire?
Ja, also nach der Gründung der digitalen Gesellschaft haben die beiden Organisationen fusioniert. Der Zweck der Swiss Privacy Foundation war ja der Betrieb von Tor-Servern und das Anbieten der Kurse zur digitalen Selbstverteidigung. Wir haben sie auch eben gehört. Und diese Dienste wurden dann von der digitalen Gesellschaft übernommen.
Das heißt, die Kurse, die finden eigentlich immer noch statt?
Ja, die Kurse, die finden weiterhin statt, auch sehr, sehr regelmäßig. Zum Beispiel an der Journalistenschule am Matz in Luzern, wo wir immer jeden Herbst ein Seminar füllen.
Und warum diese Kurse immer noch so wichtig sind, erzählen uns jetzt Leute, die es eigentlich wissen müssten.
Unterdessen ist mein Teil eigentlich nur noch am Medienausbildungszentrum Matz in Luzern einmal im Jahr, wo das wie Teil von einem Ausbildungsmodul ist, wo ich den Kurs gebe.
Das heisst, gab es unterdessen Quellen schützen, Grundlagen. Ich bin Dominik Strebel, ich bin Studienleiter an der Schweizer Journalistenschule Matz, dort zuständig für Diplomausbildung, Journalismus und für den CAS Datenjournalismus. Ich bin schon spezialisiert in Medienrecht, Recherche.
Die journalistische Arbeit bedingt ja, wenn man einen Quellenschutz aufrechterhalten will, und man wie sieht, dass der juristisch nicht immer durchsetzbar ist. Oder je nachdem, um was es geht, verliert man juristisch. Und kann eigentlich den Quellenschutz nicht aufrechterhalten, wenn man nicht technische Massnahmen hat, die den begleitet.
Also. Für mich war es schon ein Bewusstseinssprung, dass ich wie gemerkt habe, über die Digitalgesellschaft, über den Kire und den Benny, die kommen, sind unterrichten bei uns, dass mir sehr bewusst ist worden, der rechtliche Quellenschutz kann man eigentlich brauchen heutzutage. Und jetzt gerade als Jurist ist das noch ein heftige Erkenntnis, oder? Der Schutz, der da so her propagiert wird, wo in der Verfassung verankert ist, in Gesetz ausformuliert ist, heutzutage ist der entscheidende Moment eigentlich, hilft er nicht. Deshalb muss man eigentlich das Know-how vermitteln, vom Verschlüsseln, vom Spurenarm surfen und so weiter, von sicheren Messenger, von weniger sicheren Messenger, Provider, also E-Mail-Provider und so weiter. Das Wissen braucht man und das hat also mein Verständnis vom Quellenschutz massiv verändert.
Ja, soll man dazu noch sagen? Das ist ein bisschen erschreckend. Man hat also mit diesen Kursen von Anfang an gute Kontakte knüpfen können, vor allem auch zur Journalistin.
Ja, das stimmt. Wir hatten bereits früh guten Kontakt, beispielsweise zu investigativ.ch, dem Verein für investigative Journalistinnen und Journalisten. Dominik war damals Präsident. Die ersten Kurse haben wir gemeinsam durchgeführt, bevor sie dann zum ganztägigen Seminar ans Matz aufgenommen worden sind. Das Gute war an den Kursen war auch, dass sie sehr viele Kontakte ergeben haben und das dann zu einem Netzwerk geführt hat.
Und ich glaube auch genau diese Vernetzung und auch die Vernetzung mit anderen Organisationen hatten schlussendlich auch zum ersten Treffen, zum ersten Netzpolitik-Synergietreffen geführt.
Und es ist dann aber wie auch klar geworden, dass eigentlich ja ganz viele verschiedene Gruppen unterwegs sind, die sich irgendwie politisch engagieren, um Datenschutzthemen, um Freiheitsrechte in der digitalen Welt. Und es doch wichtig wäre, dass man die bündeln würde. Ist eigentlich die Einladung entstanden zum ersten netzpolitischen Frühlingstreffen, wo man alle die man so kennt hat oder gewusst hat, die sind eigentlich noch um, die Leute wie eingeladen hat zum Zusammenhocken. Und das hat dann zu der Gründung von der DigiGES geführt.
Und so ist es ein Zusammenzug von ganz unterschiedlichen Parteien und Leuten und Einzelmenschen, die einfach am Tisch gehockt ist und mal Themen im etwas grösseren Bereich geredet hat. Am Anfang ist einem das etwas vorgekommen, als wäre es ein Treffen, das die Leute müssen machen, weil sie sich sonst nicht treffen dürfen. Das hat auch noch einen ganz coolen Touch gehabt. So. kommen jetzt 25 Menschen mit Kompis, die machen einen Kreis. In der Mitte haben sie ein Tischchen aufgestellt mit einer Pflanze, symbolisch, dass doch noch etwas Grünes da ist. Und haben da halt ein paar Stunden lang über das, über die Themen geredet. Und ich bin vor, also das erste Mal schon gefragt worden, ob ich einfach mal kochen. Sie haben, der Kirin und der Benni haben immer gerne gegessen, wenn ich gekocht habe. Und ich fand, ja, ob ich nicht würde auch kochen. Und dann habe ich dürfen während dieser Zeit, also dürfen zulassen, haben alle eigentlich, auch einfach nicht, nicht gross gestört haben. Aber dann habe ich auch versucht, leislich zu kochen, während die Leute dort besprochen haben. Und so, dass sie nachher irgendwie auf die 6 oder 7, wenn das Treffen fertig ist, natürlich nach ein bisschen Verspätung immer, die Nacht haben.
Man hat schon Kontakt gehabt, dann hat man natürlich auch probiert mehr Real Life zu machen, was ja heute nicht so möglich ist. Und dann sind wir dann nach Bremgarten in das Kulturzentrum, wo man zuerst schon hat gedacht, oh, was ist jetzt da los? Und hat die Leute getroffen und hat gemerkt, hey, die ticken ja genau gleich. Ich bin der Jorgo Namiadis, ich komme eigentlich aus der Region Bern, neben in Ostermundigen, bin hier im grossen Gemeinderat neu. Ich bin eigentlich Elektroingenieur, also immer schon sehr digital affin gewesen. Und irgendwo hat es mich halt politisch auch in die digitale Ecke hineingezogen und da bin ich jetzt gelandet.
Ob man einen anderen Ort fände als jetzt kurz, ob man einen anderen Ort fände als Bremgarten, weil ein paar haben gesagt, ja, Bremgarten ist doch ein bisschen weit. Wobei wir von Bremgarten bezeichnen Bremgarten als Zentrum der Welt. Ich kann das nicht verstehen, wenn man das nicht anders sieht.
Das Bremgarten ist doch das, was ich glaube. Irgendwie vorgehabt habe, auf Bremgarten zu kommen und dann aber nie dort gelandet bin.
Nein, Bremgarten habe ich eben nicht geschafft.
Ja, Kire, Bremgarten als Zentrum der Schweiz, was sagst du dazu?
Ja, es wurde tatsächlich immer mal wieder auch darüber diskutiert, das Treffen an einem anderen Ort zu veranstalten. Spätestens, wenn dann die Diskussion aufs Essen gekommen ist, war dann aber das QC und Mirka doch wieder gesetzt. Ja, und so haben die Treffen seit 2011 jedes halbe Jahr in Kuzep stattgefunden. Erst 2019 im Herbst waren wir das erste Mal an einem anderen Ort, im Royal in Baden. Und ja, im letzten Jahr waren dann die beiden Treffen dann natürlich online. Wobei zuerst noch geplant war, dass wir für ein ganzes Wochenende ins Tessin gehen würden. Und das hat dann natürlich nicht geklappt. Und das ist jetzt für den nächsten Herbst vorgesehen, so die Hoffnung mindestens zurzeit.
Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle, dass es ein bisschen besser wird. Jetzt zurück zu den Kursen. Jetzt waren immer mehr Organisationen auch beteiligt. Es gab auch immer mehr Organisationen, die sich da engagiert haben. Aber das skaliert halt trotzdem nicht so gut.
Ja, es ist, also mit den Kursen erreicht man dann vielleicht 25, auch mal 50 Personen, aber das war es dann halt auch schon, also es skaliert nicht super.
Ja. Ja, genau. Und aus diesem Grund wurde dann ja auch ein anderes Projekt initiiert.
Wissentlich mit der Digi-Gesellschaft intensiver zusammengeschafft. Man sicher, wo es um den digitalen Ratgeber gegangen ist, den wir mit der Digi-Gesellschaft rausgegeben haben, wo ich heute noch finde, ist irgendetwas vom Besten. Und der wäre ohne Digi-Gesellschaft und Chaos Computer Club vermutlich gar nicht machbar gewesen. Und das ist jetzt gerade jetzt in der ganzen Corona-Zeit auch etwas, wo ich auch immer wieder vielen Leuten empfehle, reinzuschauen, wenn sie immer auf der gleichen Tool sind, wo ich nicht so wahnsinnig cool finde, also angefangen bei WhatsApp bis hin zu Zoom, und dann Leute sagen, ey, es gibt im Fall auch noch andere Tools, wo datensparsamer sind. Und dann merke ich, dann haben die meisten einfach gar keinen Zugang dazu. Und der Ratgeber, der jetzt ja auf der Seite von der Digi-Gesellschaft aufgeschaltet ist, ist da extrem hilfreich, die Leute auch in die Debatten hineinzubringen, dass man andere Tools kann nutzen. Ich bin Susan Boos, ich bin Journalistin, ich bin eigentlich mein ganzes Leben nichts anderes gewesen als Journalistin, ich bin schon seit über 30 Jahren im Journalismus, habe sehr lange Zeit bei der WOZ als Redaktionsleiterin geschafft, habe dort vor 3 Jahren aufgehört. Als Redaktionsleiterin bin ich aber immer noch als frei schwebender Satellit schreibenderweise bei der WOZ tätig, und jetzt seit Anfangsjahr habe ich ein neues Amt inne. Das bin ich zur Präsidentin der Schweizer Presse gewählt worden. Da bin ich aber noch sehr frisch und an mich einschaffen.
Ja, im Ratgeber empfehlen wir ja unter anderem auch der Gebrauch vom Tor. Und das ist ja auch Teil der digitalen Gesellschaft, dass man diese Server betreibt. Das war eigentlich auch in den Vorgängerorganisationen schon so. Und man erlebt ja so einiges, wenn man einen Tor-Server betreibt. Gibt es da irgendeine Geschichte, die man kennen sollte zu diesem Thema?
Ja, ich vermute schon, worauf du ansprichst. Kommt ein Nachtzug darin vor?
Nicht nur, und dazu mehr jetzt von unserem Protagonisten, bitte.
Wir haben ja dann immer quasi Standort gesucht, für die Server in einem Rechenzentrum zu betreiben. Und es war klar, wir brauchen eine Bandbreite für das. Und wir haben dann mit Init7 quasi eine Firma gefunden, die dem offen war gegenüber. Und irgendwann ist es dann zu dem Angebot gekommen, oder dass wir im NICHEF in Amsterdam, wo ein grosser Pop ist, wo viele Transatlantik-Leitungen reinkommen, auch dort drin eigentlich im Rack von Init7, wo dort Netzwerk-Routing macht und so, können den Tor-Exit halt rein tun.
Und da haben wir ein Reisli gemacht mit dem Zug und dem Server unter dem Arm. Sind wir auf Amsterdam und haben den Server installiert.
Dann sind wir tatsächlich mit dem Server unter dem Arm mit dem Nachtzug nach Amsterdam gefahren und haben den dort eingebaut und konfiguriert in einem Café irgendwo in der Stadt und sind wieder zurück.
Ja. Eine witzige Sache war dabei, dass der Zug irgendwie 30, 40 Kilometer vor Amsterdam am Morgen um 7:30 stehen geblieben ist und wir einfach mal so zwei Stunden auf offener Strecke in den Zug warten haben müssen.
Ja, irgendwie ist der Zug noch stehen geblieben, genau neunmal. Irgendwie ein paar Stunden sind wir dann da einfach in dem Zug gehockt und irgendwann haben wir dann, ich weiß nicht recht, ich glaube nicht, schon recht bei einem Bahnhof gewesen, haben wir dann können aussteigen und irgendwie müssen warten und in einen anderen Zug und so, aber anyways hat dann am Schluss irgendwie alles geklappt.
Aber schlussendlich ist der Server ins Netz gegangen und für ein Moment online gewesen. Wir haben das Bild vor Augen, wie wir in einer Bar hocken und der Benni hat den Laptop offen und ist da in das schwarze Fenster drin tippen und dann schlussendlich hat es geheißen, er geht und wir sind wieder online.
Ja, ein Grund, warum wir Tor-Server betreiben, ist ja unter anderem die Überwachungsgesetze in der Schweiz, aber auch weltweit. Und da gab es ja mal so ein Projekt, um die ganze Überwachung ein bisschen fassbarer zu machen. Erinnerst du dich da dran?
Ja, also der Ursprungsgedanke, der zur Gründung der digitalen Gesellschaft geführt hat, war ja tatsächlich die Erkenntnis, dass Kampagnenarbeit anstehen wird, BÜPF, NDG sollte überarbeitet werden, also die zwei Überwachungsgesetze. Und die erste Informationskampagne galt der Vorratsdatenspeicherung. Und vor der Beschwerde, die ja mittlerweile am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hängig ist, haben wir die Daten von Balthasar Glättli von seinem Provider erhalten und zusammen mit Michael Kreil, damals von Open Data City, visualisiert als Informationsprojekt.
Ja, und Balthasar war natürlich gerne bereit, seine Sicht auch darzulegen, wie es ist, wenn man seine Randdaten vom einen Tag auf den nächsten plötzlich visualisiert im Netz vorfindet.
Ich bin, glaube ich, mal so im Sinn von, hey, dir schicken wir doch auch einen Einzahlungsschein zum Mitglied worden. Habe ich aber eine gute Handlung gefunden, dass man mir einfach einen Einzahlungsschein schickt. Ich bin der Balthasar Glättli, ich bin jetzt Präsident von der Grünen Schweiz, aber lange Jahre auch Fraktionspräsident von der Grünen Schweiz, seit 2011 Nationalrat und habe als einer meiner Schwerpunkte seit 2011 immer Netzpolitik gehabt, darum auch den Bezug zur digitalen Gesellschaft. Die erste grosse Zusammenarbeit, und das war im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung, so als Voraktion, auf das BÜPF-Referendum, wo man aufzeigen wollte, wo ich mithelfen mit meinen Daten, dass man zeigen, was eigentlich jetzt schon von jeder und von jedem, der ein Handy braucht, an Daten gespeichert werden. Die Visualisierung die hat ganz klar eine wichtige Funktion gehabt, medial. Ich bin angesprochen worden auf das, wenn ich posten irgendwo im Migros, im Coop oder im Bioläderli. Und das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mit vielen Leuten darüber zu reden. Und ich glaube, vor allem, es hat wie dazu beigetragen, dass man eben überhaupt gewusst hat, über was man redet. Für mich selber ist es eigentlich nicht mehr wirklich wohl gewesen. So, obwohl ich ja eigentlich gewusst habe, also ich bin nicht reingetrickset worden. Ich habe schon gewusst, auf was ich mich einlade. Aber es ist dann mit je konkreter, dass es worden ist, desto ja, schwieriger ist es auch, ist es dann für mich geworden, zu sagen, doch, ich bleibe dabei. Also man hat dort genau gesehen, wie wertvoll das eben auch die sogenannten Randdaten sind, die in den Vorratsdaten gespeichert werden. Also nicht der Inhalt von der Kommunikation, sondern nur wer, wenn wir, wer wenn wo war. Und wenn man dann das mit ein bisschen Daten eben korreliert zusammenführt, dann nachher gibt das ganz schnell brisante Informationen. Und das ist natürlich auch ein Teil gewesen, so ein bisschen von dem, wo mir dann ein bisschen Bauchweh gemacht hat. Ich habe auch gemerkt, das ist schwierig gewesen, quasi. Ich habe müssen für mein Kontaktnetzwerk zum den Anforderungen vom Datenschutz genügend tun von den Personen, wo man quasi dann gesagt hat, okay, dann hat der Glättli mit der und der Person Kontakt gehabt, auch müssen sie Verständnis haben, dass sie mit ihrem Namen dürfen dort erscheinen. Ich habe das dann am Schluss nur von relativ wenigen bekommen. Ich verstehe auch warum, aber das wäre natürlich genau das, wo ja dann, wenn man alle Daten hat, eben eine Zusatzinformation ist und spannend ist. Also der Fraktionspräsident, mit wem aus der Fraktion telefoniert er, wie häufig, mit welchen Lobbyisten telefoniert er, wie häufig, wann, vor welcher Sitzung, etc. Das sind spannende oder ein anderes Thema im Bereich Pressefreiheit. Irgendwo hat es eine Kommissionssitzung gegeben, hat vielleicht ein Leak aus dieser Kommissionssitzung gegeben, irgendeine Information, die an die Medien gegangen ist. Und nachher fragt man sich, aha, der Herr Glättli hat an dem Nachmittag mit dem Journalist telefoniert und dann entsteht sofort ein Verdacht, obwohl er vielleicht mit dem Journalist nur telefoniert hat und gesagt hat, ich kann Ihnen nicht sagen, das untersteht dem Kommissionsgeheimnis.
Ja, so viel zum Thema, wer nichts zu verbergen hat. Also wenn da selbst andere Politiker ihre Daten nicht rausgeben wollen. Nun, neben dem Ratgeber haben wir dann noch andere niederschwellige Angebote gemacht, wo sich dann auch andere Teile, als jetzt wir uns selbst sich informieren können. Ja,
da ist sicher speziell Karl Digital zu nennen. Eine Veranstaltungsreihe, mit der wir uns sehr bewusst auch an Leute von der Straße richten oder auf sie zugehen und die interessierte Öffentlichkeit ansprechen. Da hast du auch einen Clip.
Ja, es war tatsächlich nicht einfach, aber ich habe heute Morgen noch ein paar Stimmen sammeln können. Ja, schauen wir es uns doch an.
Das ist eine Veranstaltungsreihe, wo es darum geht, dass man versucht, die gesellschaftlichen Auswirkungen von der Digitalisierung eigentlich einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und das zusammen mit Experten können zu diskutieren. Hallo miteinander, ich bin Roberta und ich organisiere den Karl Digital für die digitale Gesellschaft mit dem Karl der Grosse in Zürich. Ich habe gerade mein Doktorat gestartet an der Uni St. Gallen und bin dann vom Christoph Laszlo, habe ich glaube ein Mail bekommen. Den habe ich noch kennt von meiner Studienzeit an der Uni Zürich und der hat mir erzählt, dass er und die digitale Gesellschaft planen, so eine Veranstaltungsreihe zu machen, wo es eben wie gesagt darum geht, dass man versucht, Digitalisierung ein bisschen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und hat dann gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm und dem Kind mal beim Volkshaus zu Mittagessen und das Ganze zu besprechen und ich bin Feuer und Flamme für die Idee. Ja, ich meine, die Zusammenarbeit hat immer extrem gut funktioniert. Es war total lässig, dass der Karl von Anfang an gefunden hat, total lässig, dass sie das machen. Sie finden es extrem wichtig. Sie stellen uns alles zur Verfügung, was wir brauchen oder was sie haben auch. Und das hat eigentlich wirklich immer super funktioniert. Es war auch total lässig, das in diesem Rahmen können durchzuführen, weil der Karl der Grosse ist ja wirklich auch so ein Begegnungsort, wo man auch merkt, man hat extrem ein gemischtes Publikum und es sind zwar viele Leute gekommen, die sich mit der digitalen Technik auskennen und eben, wie gesagt, auch aktiv sind. Und gleichzeitig hast du aber auch wirklich eine interessierte Öffentlichkeit und wirklich von jung bis alt und Leute, die sich über Zeitungen informieren, bis zu Superspezialisten, bis zu Passanten, die einfach vorbeikommen sind und gefunden haben, ah, da außen hat es ein Schild, das klingt jetzt noch gut, ich komme jetzt mal rein. Das habe ich wirklich auch immer extrem geschätzt. Also sowohl vom Ort und von den Leuten, die dort arbeiten, als auch einfach vom Charakter, wo das Ganze hatte.
Also das war so die Idee von Carla, dass man so Format so ein kann, wie soll ich sagen, nicht standardisieren, aber so ein ins Programm einbetten, wo dann nachher auch selbstständig stattfinden können. Und das war eigentlich Carla Digital so ein Paradebeispiel für eine Kooperation, die dann so angefangen hat und mittlerweile eigentlich recht einen festen Platz in dem Programm hat und mehr oder weniger unabhängig von Carl auch läuft, so wie ich das in Erinnerung habe. Das war so ein bisschen die Idee. Mein Name ist Arle Graf. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und dann ein Praktikum in Carl der Grosse gemacht in Zürich und dann dort Programmleitung und Kommunikationsleitung gemacht. Mittlerweile bin ich zurück an der Uni und mache meinen Master und arbeite nebenbei in der Kulturförderung.
Wir haben unseren Rednerinnen und Rednern immer können sagen, sie können so auf ein aktives und engagiertes Publikum erzählen. Also dass man auch wie merkt, die Leute sind extrem bei der Sache, sie sind engagiert, sie sind extrem leidenschaftlich, sie stellen kritische Fragen. Und das habe ich von Anfang an also, hat man festgestellt und das, habe ich extrem, das finde ich wirklich extrem lässig.
Und ich muss heute noch an euch denken, bei meinen Passwörtern, weil ich bin nach der ersten Dark Knight bin ich wirklich heimgegangen und habe all meine Passwörter geändert. Heute noch nach dem Schema, das ich dort gelernt habe, wie man sich das merken kann. Also von dem her werde ich regelmäßig an euch erinnern. Das ist auch schön.
Ja, obwohl ich gleich nebenan wurde, habe ich es leider nicht immer geschafft, beim Carl Digital vorbeizuschauen oder dem Vorgänger der Dark Knights, wie das Arlet jetzt gesagt hat. Aber ich habe es eigentlich nie bereut zu gehen. Es war immer sehr spannend, total coole Leute.
Ja, voll. Also der Carl Digital ist tatsächlich sehr wichtig, auch weiterhin für uns, um gerade eben Themen zu verbreiten und auch Leuten im Umfeld auch eine Plattform bieten zu können für ihre Themen und Projekte. Und ja, also nach der Pandemie wird das ganz bestimmt weitergehen. Ja. Also letztes Jahr hat nicht viel stattgefunden, aber dann wird es dann hoffentlich bald wieder weitergehen.
Na cool, ich freue mich. Robert hat auch gesagt, dass eigentlich die nächste Speakerin eigentlich schon aufgegleist ist. Also sobald wir wieder dürfen, geht das auch wieder los. Jetzt super. Eine weitere solche Veranstaltung, die niederschwellig sein soll, die einfach auch einen Einblick gibt in die Netzpolitik, ist natürlich unser Winterkongress, bei dem wir uns jetzt befinden. Und auch dazu haben wir ein paar Stimmen eingeholt von Leuten, die den Winterkongress organisieren oder zumindest die Lokalität zur Verfügung stellen. Bitte.
Ja, es war eine sehr spannende Angelegenheit eigentlich, weil es fängt schon damit an, dass es inhaltlich so war, dass ich kannte die digitale Gesellschaft vorher auch, also den Namen hatte ich schon gehört, aber was es genau bedeutet, dass es da Leute gibt, die hinter den Kulissen schon sehr seriöse und politisch relevante Arbeit gemacht haben, dass da Sachen begleitet wurden, die in den letzten Jahren zur Diskussion standen. Und das war mir neu, habe ich dann sehr interessiert zur Kenntnis genommen. Also dass es doch ein Verein ist, der nicht ohne ist, der durchaus Einfluss hat, beziehungsweise über seine Fachkompetenz eben Einfluss gewinnen kann, fand ich schon mal thematisch sehr spannend. Name, Kiros Kikos. Bin in der Roten Fabrik in Zürich. Dort im Konzeptbüro hauptsächlich.
Also ich kann mich vor allem dann an den zweiten Winterkongress erinnern, weil das für uns immer so ein logistische Herausforderungen gewesen sind im Karl, weil wir einfach so grosse Formatsausschnitte gehabt haben. Und ich vor dem Kongress sehr nervös war, aber der Kira mir immer gesagt hat, nein, Ali, du musst dir keine Sorgen machen, weißt, die helfen dann alle mit und das ist wirklich für mich eines der grössten Formate gewesen, aber auch eines der schönsten, weil es wirklich gestimmt hat. Also das war so ein unkompliziertes Publikum gewesen und alle haben mitgeholfen und also eigentlich so fast ein bisschen, nicht ein Selbstläufer, weil es ist extrem viel Arbeit dahinter gesteckt, aber der Tag war nachher sehr schön gewesen und wirklich so das ganze Haus war belebt gewesen und überall ist etwas gelaufen und einfach das Engagement und die Diskussionsfreude habe ich sonst selten erlebt an Veranstaltungen.
Und ich glaube, im Großen und Ganzen war das eine sehr, sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit und Situation. Also ich habe noch in Erinnerung, dass natürlich auch mit dem ganzen Streaming, den technischen Aufbauten, den Netzgeschichten, die ja zusätzlich an Start mussten, unsere Technik ja nicht überfordert war das gar nicht, aber natürlich schon, man hat gemerkt, schon sehr viel Logistisches am Start, was bedacht werden muss. Und dann ist man immer ein bisschen vorsichtig, weil man kennt ja, also man hat einige Erfahrungen und wir arbeiten ja mit extrem vielen Produktionsarten zusammen. Nebst den Superprofis aus jedem Genre gibt es dann auch sehr gerne, werden da Leute unterstützt, die halt technisch nicht so, also die keine Profis sind, die es eigentlich mehr nebenbei machen. Und da weiß man, dass man sehr viel unterstützen muss, dass sehr viele Absprachen immer so einfach klingen und dann in der Ausführung ein Wahnsinnshammer sind. Und wenn es dann so komplex wird bei den Sachen der digitalen Gesellschaft, war natürlich immer so Alarmglocke im Hintergrund.
Der eine oder andere war ein bisschen schockiert gewesen, einfach halt auch, weil es ein städtisches Unternehmen ist und man das wie nicht so kennt. Aber also ich bin froh gewesen und ich habe es auch einfach sehr amüsant gefunden, zu sehen, wie wirklich das Haus so übernommen worden ist. Also wie ihr da eingefallen sind, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Und das ist eigentlich auch die Idee von dem Karl, also dass man wirklich kann kommen und aus dem Haus das machen, was man irgendwie davon braucht und die Räumlichkeiten nutzen und halt eben auch mitbringt, was vielleicht noch nicht vorhanden ist. Und das haben die immer so gemacht. Und darum habe ich das eigentlich wirklich sehr positiv erlebt, dass ihr auch gerade die Infrastruktur mitbringt. Und das ist wie so eine Sorge weniger gewesen für mich, denn okay, das WLAN muss ich mir nicht Sorgen machen, da sind ihr, da schaut ihr und so. Das ist schon auch einmalig gewesen.
Ich finde es aber auch die verschiedenen Winterkongresse, die ja durchaus auch ein teilweise überraschend grosses Publikum angelockt haben, eigentlich eine Erfolgsmeldung. Weil ich sage jetzt mal, die meisten Leute verstehen unter Digitalisierung hauptsächlich ihr Smartphone funktioniert. Ist etwas, ist eine Grundlage, ist sicher ein wichtiges Element im Alltag, aber ich sage jetzt mal, das Prinzip der digitalen Selbstverteidigung oder da auch die Leute ein bisschen erklären, dass nicht alles glänzt, was goldig ist, auch in der digitalen Welt, das finde ich sehr wichtig. Und wenn wir uns jetzt eben auch bei den Medien einen Namen machen, ist das ein absoluter Erfolg. Jörg Mäder, Nationalrat von der Grünen Liberalen aus Zürich und Stadtrat von Opfig.
Zum wohlwollenden Rückbetrachten aller war das eine extrem angenehme Zusammenarbeit, also auch von technischer Seite. Hatte ich so erst Feedback, ey, die wissen ja genau, was sie tun. Und trotz der sehr knapp kalkulierten ganzen Aufbauzeiten und so, war es, glaube ich, für alle relativ stressfrei.
Ja, schon cool, so ein Feedback zu bekommen von Profis.
Ja, super. Die Zusammenarbeit war uns ja auch immer sehr wichtig. Und gerade auch die Zusammenarbeit mit der Roten Fabrik und dem Karl ist ja, immer super angenehm. Das Ganze zeigt aber auch etwas, wie, dass wir doch mittlerweile etwas breiter auch aufgestellt sind und jetzt nicht nur in der IT-Szene verankert sind. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon oder waren schon beteiligt an einer Theaterproduktion oder 25 Filmprofis haben einen Film zum Überwachungsgesetz BÜB gemacht. Also vielfältige Kontakte und Learnings, die helfen da natürlich.
Ja, klar. So ein Verein oder eine Organisation besteht ja nicht nur aus den Mitgliedern, sondern auch aus Leuten, die mit dir interagieren, die auch aktiv mitarbeiten, ob das jetzt interne oder externe sind. Und wie Sie über die Zusammenarbeit denken, sehen wir jetzt in diesem nächsten Beitrag.
Ja, sehr auf Augenhöhe, sehr unkompliziert, sehr interessiert, also jetzt an meine journalistischen Fragestellungen und sehr kompetent im Übersetzen vom technischen, softwaremäßigen Wissen, das sie haben. Ja, und interessiert an meinem Wissen. Also jetzt einfach so der Winterkongress, so zum Teil Anfragen für Workshops zu machen, wo ich auch gemerkt habe, da fließt wichtiges Wissen zusammen. Also das juristische, das journalistische, das Programmieren und Sicherheitswissen, Grundrechtssensibilität, das ist ein spannender Mix.
Was ich wirklich einfach sehr lässig finde, ist, dass man über die digitale Gesellschaft extrem Zugang zu extrem vielen gescheiten, informierten und engagierten Leuten hat. Also das heisst, wir haben wirklich oft gemerkt, wenn es darum gegangen ist, dass wir irgendwie entweder Expertinnen oder Experten gebraucht haben oder wir gefunden haben, da sind wir uns noch nicht sicher, wir würden uns da über Input freuen. dass man da einfach extrem darauf hat können zählen, dass das relativ schnelle und gute Rückmeldungen gekommen sind und Inputs. Und ja, ich glaube einfach allgemein, dass man wirklich merkt, es sind viele Leute, die sich eben für die Fragen interessieren, was wichtig ist, und dass man da in dem Sinn sich auch wie nie allein fühlt, wenn man jetzt irgendwie Fragen hat, und es ist auch überhaupt nicht hierarchisch. Das ist dann die andere Seite von dem, sehr unkompliziert und teilweise ein bisschen chaotisch. Es ist wirklich auch, man fühlt sich in dem Sinn überhaupt nicht als Neuling, als irgendwie minderwertig oder was weiß ich, sondern es ist auch ein extrem respektvoller Umgang.
Also ich finde das jetzt wirklich auch das mit dem EID-Referendum, finde ich wirklich das Highlight, wie man das organisiert hat, wie man jetzt sich auch gegenseitig unterstützt, jetzt auch, wenn die Leute am Podium gehen, mit Recherchen, mit Inputs, mit Fragen können beantworten. Das finde ich eigentlich wirklich eine sehr gute Sache.
Eigentlich, das Tolle an der Zusammenarbeit von der DigiGest ist, dass man im Prinzip das, was die Piratenpartei 2013 in einer formalisierten, ja, formalisiert probiert hat, nämlich so der Liquid Democracy-Gedanke, dass jeder sein Puzzlestück einbringen kann. Und bei uns, also bei unserer Arbeitsweise, ist es eigentlich so, dass viel irgendwo eine Textwüste in einem Pad ist, also wo verschiedene Leute gleichzeitig reinschreiben können, und man unterhaltet sich parallel und versucht eigentlich so, sich ans Ziel herzutasten. Zuerst braucht es einen Impuls, nachher wuselt es mit verschiedensten Inputs, aber das Zusammenführen am Schluss ist auch immer ein riesen Steinarbeit, wo nicht zu unterschätzen
ist. Man merkt auch einfach, das ist so ein bisschen, es ist so ein Knäuel, und man muss sich jetzt da ein bisschen so durchwuseln und organisieren, und sind ja alle extrem hilfsbereit. Von dem her hat das eigentlich alles gut geklappt.
Ich habe das Gefühl, es ist halt wie an vielen Orten, wahrscheinlich auch in der DigiGest so, dass es am Schluss relativ wenige Leute sind, die sehr viel machen. Und ich glaube, das ist auch eine der grossen Herausforderungen, oder? Wie schafft man es eigentlich, dass sich die Leute dort engagieren können, wo sie irgendwie Lust haben und wollen und Energie haben, um etwas zu machen? Wie kann man das am Schluss zusammenbringen, dass irgendwie etwas Größeres entsteht daraus, und trotzdem irgendwie eingehen auf so die individuellen Möglichkeiten an Kapazität, Energie, Lust, Expertise und so irgendwie. Wie bringt man das eigentlich zusammen? Oder? Das ist etwas Schwieriges in dem Kontext von freiwilliger Arbeit, wenn man so will. Oder? Firmen machen das mit Geld und Arbeitsverträgen und so, und das funktioniert ja nicht in dem Kontext einfach so.
Sehr gut, sehr unkompliziert. Man findet sehr schnell über eine Ecke oder zwei Ecken jemanden, der in dem Bereich etwas weiss. Also genau das, was ich brauche, in Anführungszeichen.
Ja, ich muss sagen, ich empfinde die digitale Gesellschaft als eine sehr, sehr offene und aufnehmende Gesellschaft. Also auch als Verein, man ist sofort dabei, man findet immer Anknüpfungspunkte. Mit allen Vor- und Nachteilen halt, was so eine Offenheit dann auch mit sich bringt.
Ja, durchaus. Also wir sind ja so gegen 100 aktive Personen, die sich sehr, sehr unterschiedlich einbringen. Es gibt Leute, die beinahe täglich etwas tun, andere, die brennen vor allem für ein Thema und stürzen sich dann darauf, wenn es da etwas zu tun gibt.
Ja, und dieses Engagement von eben halt vielen Leuten aus vielen, vielen Teilen, aus Politik, aus den Wissenschaften, natürlich aus der IT, klar. Das führt auch dazu, dass die digitale Gesellschaft als Stimme der Zivilgesellschaft auch wahrgenommen wird, als unabhängige Stimme. Und dazu haben wir auch ein paar Aussagen gesammelt.
Aber was ich eben sehr hilfreich finde, ist die Vernetzung, die digitale Gesellschaft bringt. Also, dass man dann eben auch über euch zu neuen Leuten kommt, zu neuen Namen von Experten, Expertinnen, die sich mit einem spezifischen Thema auseinandersetzen. Und das finde ich natürlich super, weil es ist oft sehr, sehr schwierig. Weil wir brauchen, ja, gerade wenn man Journalismus macht, braucht man ja nicht einfach nur Leute, die rauskommen, sondern vor allem Leute, die Sachen können erklären, dass man es versteht, also das Vermitteln. Und das ist schon, das finde ich sehr hilfreich, dass man das über euch bekommt.
man kann dort an Meinungen ankommen, die nicht über Darstellung definiert sind, oder? Sondern wirklich Interessen und der Meinungen der Mitglieder hundertprozentig entspricht und nicht irgendwie eben ein strategisches Interesse dahinter steht. Und das ist doch ein Unterschied halt auch zu Berufsverbänden. Nicht gegen Berufsverbände, die haben ihre Berechtigung etc. Man muss natürlich immer wissen, was ist der Hintergrund von so einem Verband, oder?
Innovation an der digitalen Gesellschaft ist auch, dass sie Themen bearbeitet und wenig jetzt gespürte Machtkonflikte oder Thematiken aus Geschwürfussen nicht so stark, sondern es ist sehr themenzentriert geblieben über die Zeit hinweg. Und da kennst du andere Organisationen, die andere Probleme haben, dann so politische Verbände oder so. Also ich bin Dani Boos und ich gehöre zu verschiedenen Organisationen, die es noch gibt und nicht mehr gibt oder nicht so stark sind. Aktuell bin ich aktiv im DOC 18 vor allem, im Institut für Medienkultur.
Was mir natürlich sehr gefällt, muss ich schon sagen, ist, dass der DigiGS keine PR-triebene Organisation ist. Es gibt inzwischen x Organisationen, die sehr, wie soll ich sagen, von der Basis her angefangen haben und heute vor allem spendetrieben sind. Ich will jetzt keine Namen nennen. Und dann geht aber oft das Know-how verloren, also die Experten gehen verloren und das ist tödlich. Und ich wünsche den DigiGS, dass ihr das nie passiert. Sondern dass sie gross und stark wird und trotzdem immer fachlich extrem kompetent bleibt.
Also mir die Hilfe ist wirklich, dass man relativ einfach an Fachwissen ankommt. Ich sage mir jetzt schnell, ja, eben, man ist nicht in allem Experte oder ist sich nicht ganz sicher, dann kann man das über Digitees relativ schnell an die Quelle ankommen, das verifizieren lassen oder an interessante Inputs ankommen. Das ist eigentlich das Match Entscheidende.
Ich habe die digitale Gesellschaft immer darum geschätzt, weil sie fachkundig argumentiert haben, weil sie auch also, ich sage jetzt, versucht haben, manchmal mit mehr, manchmal mit ein bisschen weniger Erfolg, dann die komplizierten Sachen auch so zu erklären, dass normale Leute rauskommen. Also zum Beispiel mit normalen Leuten meine ich Parlamentsgespendli, wo es mir natürlich dann wichtige Hilfe war, wenn ich können, so ein Merkblatt, was heisst Vorratsdatenspeicherung, nicht mehr müssen selber ausschaffen, sondern auch können sagen, das sind Profis und die wissen sogar noch ein bisschen besser als ich und die haben das jetzt aufgeschafft.
Ja, ja so weit abbrechen, dass auch jemand, der nicht sich in dem IT-Slang auskennt, eben doch kann nachvollziehen, dass es gesellschaftspolitisch relevant ist. Das finde ich schon, da leistet ihr schon eine extrem wichtige Übersetzungsarbeit.
Und das ist dann auch für die interne Meinungsbildung bei den Grünen auch wichtig. Es ist ja nicht so, dass man einfach findet, ja, man möchte quasi den Kriminellen möglichst den roten Teppich auslegen, sondern man muss zuerst verstehen, was passiert da und was hat das für eine Funktion, was kann es überhaupt helfen, was kann es auch nicht helfen und wo hat es eben auch quasi, ja, wie soll ich sagen, Nebenwirkungen, wo man im Normalfall unterschätzt und natürlich den Bundesrat unter den Tisch fängt.
Ja, es ist ziemlich spannend. Sind ja fast schon Widersprüche, einerseits als Fachorganisation mit viel Wissen wahrgenommen zu werden und dann auf der anderen Seite, die ist dann einfach vermitteln zu können. Was uns sicherlich von anderen Organisationen unterscheidet, ist die klare Wertehaltung, also dass unsere Argumentation sich immer auf Grund- und Menschenrechte stützt und wir so das Gemeinwohl im Blick haben.
Ja, und jetzt haben wir die Gründung und ein paar historische Sachen von der DigiGES erleben können. Nun wollten wir aber auch von den Leuten wissen, die wir interviewt haben, wie sie die nächsten 10 Jahre jetzt sehen von der DigiGES.
Ich denke, dass es eine gut etablierte Organisation ist, wo ich würde sagen zwischen 5 und 10 Personen dort arbeiten. Und wir sehr systematisch, wir können Bericht rausgeben und sehr systematisch in der Öffentlichkeit kann präsent sein und dann eben auch die unendlich wichtigen Themen. Und ich glaube, 10 Personen wären ja immer noch fast zu wenig, weil da drin ja alles, die Digitalisierung. Und man müsste ja überall praktisch gleichzeitig präsent sein, also von der Medizin bis hin zu den ganzen Bestrebungen, genau jetzt Gesetz durch, die Jurisprudenz durch zu digitalisieren, also die ganze Gerichtsbarkeit, wo ja noch niemand eine Ahnung hat, welche Effekte das man könnte haben, wenn man es falsch macht. Man wird ja dann das alles erst spät machen. Denke ich, ist es, wäre es sehr wichtig, dass in 10 Jahren DigiGES wirklich eine gut dotierte Organisation ist.
In 10 Jahren hoffe ich, dass DigiGES so weit ist, dass sie immer noch mit dem gleichen Esprit Themen bearbeiten kann, aber mehr Themen als jetzt und wir in dem Sinn eine starke Stimme sind, wie das eine Stiftung für Konsumentenschutz, ein Mieterverband oder Gewerkschaften sind ja zum Teil auch relativ mächtige Stimmen. Es geht jetzt nicht um einen Machtanspruch, aber doch, dass man irgendwo eine wichtige Stimme in dem System von der Aushandlung in der Politik darstellt.
Ich würde mir wünschen, und ich glaube auch daran, dass das wird passieren oder möglich ist, dass die Digitalgesellschaft einfach noch eine viel stärkere Stimme wird, sowohl im Experten- wie auch im öffentlichen Diskurs, wenn es einfach um irgendwelche Fragen geht, die mit Digitalisierung zu tun hat, dass die Digitalgesellschaft eine von den ersten ist, wo man fragen will und wo man in dem Sinne Einschätzung wissen will. Und dass gleichzeitig die Digitalgesellschaft auch so breit abgestützt ist. Und natürlich, also ich meine, die tiefe Expertise ist wie gar nicht, die stopft mich gar nicht in Frage, das ist wie gegeben, aber dass die auch so breit abgestützt ist, dass sie auch selber noch mehr Themen einbringen kann und dass sie einfach, dass wir wie aktiv an dieser Diskussion beteiligt sind, wo es darum geht. Weil ich glaube, all die Fragen, die jetzt mit der Digitalisierung kommen, die werden nicht weniger, die werden nur mehr. Und ich hoffe, dass die Rolle von uns, von der digitalen Gesellschaft in dem Sinn auch so kann mitwachsen. Das fände ich schön.
Die IGS ist eigentlich zu einer wichtigen NGO wird, oder? Wichtiger als teilweise offizielle Kanäle.
Inhaltlich Weiterentwicklung so wie jetzt, also eine intensive Diskussion unter interessierten Nerds, Experten und was auch immer. Ich hoffe mit deutlich mehr Mitgliedern, durch das vielleicht auch ein bisschen mehr Manpower. Vielleicht auch besser in der Öffentlichkeit bekannt, sagen wir jetzt Winterkongress und andere Formate, wo man halt wirklich der Bevölkerung sagt, hey, das sind Chancen und Gefahren von dieser ganzen Digitalisierung. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns, wir können euch helfen. Eben, wir haben nicht irgendwie ein materielles Interesse daran, sondern wirklich ein reines ideelles Interesse daran, dass die Digitalisierung auch wirklich gut gemacht wird. Oder? Ich sage immer mit Herz und Verstand. Oder? Also mit Engagement aber soll nicht naiv sein. Und dass eben das auch in Medien und Politik ziemlich schnell mal Klick macht, oh ja, DigiGES könnte man zu dem Thema auch befragen, die wissen das vielleicht oder die haben sicher auch eine fundierte Meinung dazu. Das heisst nicht, dass immer unsere Meinung muss übernehmen muss. Also man darf auch gerne mal andere Meinungen haben, absolut. Aber dass wir wirklich als Leute mit fundierter Meinung überkommen.
Ich hoffe sehr, dass es der digitalen Gesellschaft in den nächsten 10 Jahren gelingt, zu einer etablierten NGO zu werden, weil sie braucht in diesem Bereich unbedingt. Das Know-how muss vernetzt werden. Das Know-how vom Digitalen, von den Programmiermöglichkeiten, von all dem, was hier passiert, verbunden mit dem Grundrecht, mit grundrechtlichem Wissen, mit grundrechtlichen Ansprüchen, mit also jetzt aus dem Journalismus, also auch mit der journalistischen Problematik oder Geheimhaltungsproblematik von verschiedensten Akteuren, dass man eigentlich könnte unseren Rechtsstaat, so wie er jetzt ist, auch in Zukunft führen, wenn er technisch bedroht ist. Und das ist eine wichtige Rolle für die digitale Gesellschaft, das NGO. Und dort hoffe ich einfach, dass die Ressourcen kommen, für dass man den langen Atem hat, um da dranbleiben. Oder? Also.
Ich bin stolz darauf, wenn sie 10 Jahre weiterhin so funktioniert und reingeht. Was ich also auch stolz darauf finde, ist, wenn sie neue Themen hat, aber andere Themen vielleicht abgegeben hat, weil andere Themen zum Beispiel nicht mehr wichtig sind. Wir haben es endlich gelöst gehabt. Wir haben Privacy by Design. Das würde mich freuen, weil wenn ihr euch nicht mehr beschäftigt, dann haben wir es gelöst gehabt. Dafür gibt es ganz viele andere Thematiken, die ihr vielleicht aufgenommen habt, die wir heute gar noch nicht so wissen.
Ich wünschte mir, dass die digitale Gesellschaft in 10 Jahren quasi, ich sage jetzt in der Schweiz, eine Art Amnesty International für den digitalen Bereich ist. Also das heisst, eine Organisation, die breit überparteilich vertrauenswürdig ist, in diesen Fragen, die klare Werte hat, die nicht nur das Fachwissen hat, sondern eben auch klare Werthaltung behaltet bis dann, wo aber gleichzeitig auch ein bisschen sichtbarer ist, wo vielleicht mehr Leute im Sinn, wie das jetzt, sage jetzt das Beispiel von Amnesty, wo Regionalgruppen hat, wo junge Leute hat, wo sich mit ihnen auch engagieren, wo drin hineinwachsen, wo die Idee weitertragen. Ich wünschte mir auch, dass die digitale Gesellschaft quasi der Go-To-Place ist, wenn man in den Medien etwas über Grundrechte im digitalen Raum möchte erfahren.
Oha, da kommt ganz schön viel Verantwortung und Arbeit, könnte man sagen, auf uns zu. Es ist aber sicher so, dass die Themen nicht weniger werden. Und ich gehe auch mit Daniel voll einig und hoffe ebenfalls, dass wir einige Themen auch als gelöst hinter uns lassen können und uns dafür dann mit Elan auf neue konzentrieren können.
Ja, denn genau bei einem Verein, der sich mit Technologie und dessen Folgen auf die Gesellschaft beschäftigt, uns wird die Arbeit wahrscheinlich nie ausgehen, weil Technologie bleibt auch nicht irgendwie auf dem Fleck stehen. Also da können wir beruhigt in die Zukunft schauen, wir werden nicht arbeitslos. Ja, und damit sind wir leider jetzt auch schon am Ende unserer kleinen Reise durch die Geschichte der digitalen Gesellschaft. Gerne fallen wir dann im Abschluss noch mit euch und dann morgen natürlich auch nach dem Winterkongress. Nach dem Winterkongress ist dann auch Bennys Bar, leider nur virtuell, aber immerhin offen. Ihr findet sie dann in der virtuellen Welt, zu der ihr alle das Login bekommen habt, oder, Kire?
Ja, genau. Vielen Dank, Paki, für die tolle Zusammenstellung und die super Aufnahmen und die tollen Statements. Cool.
Ja, ich kann den Dank eigentlich nur zurückgeben an all die Leute, die sich bereit erklärt haben, ihre Zeit zu opfern und uns so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie sie die digitale Gesellschaft von innen und von außen sehen. Also, und natürlich ein sehr, sehr großes Dankeschön von uns allen hier an die Leute, die digitale Gesellschaft überhaupt möglich machen. Ich will es jetzt nicht alle aufzählen, das sind zu viele, aber ja, vielen Dank und auf die nächsten 10 Jahre.